Ich möchte nochmal eine Zielgruppe ganz besonders willkommen heißen heute Morgen. Die Neuen sind schon willkommen geheißen worden. Ich möchte den Jahrgang ganz besonders willkommen heißen, der letztes Jahr noch im Kigo war und jetzt ab den Ferien das erste Mal in Gottesdienst kommt. Das ist der Jahrgang 03. Könnt ihr mal aufstehen aus dem Jahrgang 03, wo sie erstmal da sind? Wo sind die? Das sind schon ein paar, he? Gut. Danke vielmals. Ich stelle fest, dass mein jüngster Sohn da schon dabei ist. Das bedeutet, nicht nur weit vom Geschütz geteilte Kirche, sondern auch näher am Geschütz geteilte Kirche. Also, ich hoffe, herzlich willkommen an euch 03er und ich hoffe, dass ihr euch wohlfühlt da und dass ich so reden kann, dass ihr auch etwas versteht. Dann ist nochmal etwas Spezielles heute. Wir haben Jubiläum. Vor 10 Jahren nach der Sommerferien haben wir mit der Seetalkirche gestartet. 10 Jahre Seetalkirche. In diesen 10 Jahren hat sich so eine Willkommenskultur herausgebildet. Wir haben fest daran geschafft. Wir haben immer wieder neue Leute vorgestellt. Ihr habt es gerade gehört, oder? Die neuen Leute werden immer bewusst willkommen geheißen. Sie kommen den Gratis-Kaffee über und so weiter. Wir haben den Impuls bekommen von jemandem, der schon länger dabei ist. Wir können doch auch mal die ehren, die schon länger dabei sind. Das wollen wir heute machen. Wir wollen die ehren, die vor 10 Jahren schon dabei gewesen sind. Wo der Übergang, also die enge Kurve, die wir genommen haben, mit ihrer Gemeinde, wo niemand gewusst hat, wie das rauskommt. Ich will richtig, dass es geht. Die, die hier schon dabei gewesen sind, die kommen heute ein gratis Kaffee über. Und wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir mega dankbar sind für Leute, die auch länger da sind, die auch schwierige Zeiten mit ihrer Gemeinde erlebt haben und dran geblieben sind. Das ist mega schön, dass ihr da seid, wirklich. Schmälert nicht, dass wir immer Freude haben, wenn auch wieder neue Leute kommen. Natürlich nicht. Aber es ist uns wichtig. Es bedeutet auch, dass der Bea und ich 10 Jahre jetzt hier arbeiten. Wir haben auch ein Jubiläum, ganz persönlich. Und es ist so ein bisschen speziell, dieses Jahr. Wir sind in der Offenbarung und vielleicht haben einige von euch das auch schon mitbekommen oder gelesen in den Medien, der 23. September 2017, wo etwas ganz Spezielles passieren soll. Wir hatten das überhaupt nicht irgendwo im Plan gehabt, wo wir uns auf die Offenbarung geeinigt haben, dieses Jahr. Aber es geht perfekt auf. Wir kommen heute zum Kapitel 12 und dort geht es genau um die Sternenkonstellation. Nicht wenige Offenbarungsleser erwarten für den 23. September von diesem Jahr ein grosses Ereignis. Wer hat schon davon gehört? Also geht mal in eurer Suchmaschine, 23. September 2017, es kommt eine Tonne Material. 20 Minuten Gratiszeitung hat getitelt, ich glaube vor einer Woche, genießen Sie den August, es könnte Ihr letzter sein. Weil der Planet Nibiru wird erscheinen und auf die Erde prallen. Der Grund dafür, dass das Jahr 2017 ein besonderes Jubiläumsjahr ist, ist eben, dass es 10 Jahre Seetalkirche gibt, aber das ist auch nicht so wichtig. Auch 25 Jahre Silvia und Matthias geraten. Ist auch nicht so wichtig an dieser Stelle, aber gleich schön. Vor 50 Jahren hat Israel einen 6-Tage-Krieg gewonnen. Und Israel ist natürlich schon im Fokus, wenn es um den Endzeit geht. Das müssen wir natürlich schon sehen und auch verstehen. Vor 70 Jahren, und gewonnen und Jerusalem zurückerobert, vor 70 Jahren hat sich die UNO-Resolution für den Staat Israel entschieden und in Qumran sind Schriftrollen gefunden worden, die beweisen, dass die Bibel bis heute richtig übersetzt worden ist. Vor 100 Jahren, 52, sind doch die Zahlenspiele, haben die Osmanen Jerusalem verloren. Der 50er- und der 70er-Zyklus haben biblisch gesehen eine hohe Relevanz. Die höchste Relevanz in dieser ganzen Geschichte hat aber Offenbarung 12 das Bild, das dort von dieser Frau dargestellt wird. Und wir lesen gerade mal die ersten 2 Verse aus Offenbarung 12. Ich möchte einfach einladen, versuchen, ein bisschen mitzukommen auf den Weg heute Morgen, wo wir gehen. Und versuchen, mit dem Herz zu lassen und auf Gott zu lassen. Das Kapitel ist überschrieben, die Frau und der Drache. Dann steht, dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, den Mond unter ihren Füßen hatte und eine Krone aus 12 Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, denn die Wehen hatten bereits begonnen und die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Aufgrund von dem Bild, das hier beschrieben ist, ich tue das auch gerade bildlich auf der nächsten Folie, sieht man das, ein bisschen aufzeigen, dass die Sternenforscher ein paar Sachen herausgefunden haben. Und zwar wird ab dem 23. September 2017 der Jupiter, der Bauchbereich, Gebärmutter von der Jungfrau, verloren. Haben Sie den Text noch im Ohr? Also sie wird ein Kind gebären. Und interessant ist, dass der Jupiter, dass der 42 Wochen, also gerade eine Schwangerschaft lang, auf dem Bauch der Gebärmutter war. Also ich bin nicht Astrologe oder so, ich habe einfach gelesen. Und wandere zum nächsten Sternbild. Die Sonne liegt genau auf der Schulter der Jungfrau. Habt ihr den Bibeltext in Erinnerung? Die Sonne am Kopf, oder? Oben. Der Mond liegt unter den Füßen der Jungfrau. Und im Sternbild vom Leu hat es drei weitere Planeten. Also das Sternbild vom Leu hat eigentlich 9 Sterne, die ihn ausmachen. Jetzt kommen noch 3 dazu, genau am 23. September 2017, dass dann 12 sind. Wir haben von diesen 12 Kronen gelesen. Vielleicht kannst du mal hin und wieder mal einen Schritt durch zum Text gehen, dass wir so den Vergleich haben, gell, Evelyn? Im Sternbild vom Leu hat es 3 weitere Planeten, die Venus, Mars und Merkur. Für eine kurze Zeitspanne von wenigen Tagen besteht der Leu aus 12 Sternen. Die absolut einmalige Sternkonstellation, in deren alle beteiligten Planeten in einer Achse stehen sollen, kommt in 6 bis 7000 Jahren nur einmal vor. Ist sehr etwas Spezielles. Und über das wird viel geschrieben. Es war auch in der Aargauer Zeitung, es war ein Bericht diese Woche, habe ich ja noch vorher vernommen. Wie gehen wir mit dem um? Also erstens einmal, es sind ja schon viele Sachen angekündigt worden, die nicht eingetroffen sind. Das Positive an diesen Geschichten ist ja, oder die Herausforderung vielleicht, könnte ja sein, dass wir uns immer wieder neu ganz dem Jesus hingeben, weil wir sagen, irgendwann ist er mal fertig, irgendwann kommt Jesus wieder, passiert etwas Besonderes und dann ist wichtig, dass wir parat sind. Also, das ist vielleicht die erste Botschaft, der 23. September soll uns herausfordern, auf jeden Fall, egal was passiert, zum ganzen Sache machen mit dem Jesus. Hinter diesen Spekulationen liegt eine historische Auslegung von denen, die am Abend waren und immer gemacht haben über Offenbarung. Die wissen vielleicht jetzt, woran sie reden. Wo davon ausgeht, dass es zu jeder beschriebenen Szene in der Offenbarung einen Realbezug in der Geschichte gibt. Wir gehen grundsätzlich nicht von der historischen Auslegung von der Offenbarung aus. Wir legen sie nicht historisch aus, sondern sogenannt idealistisch. Und versuchen, geistliche Wahrheiten und Prinzipien aus der Offenbarung herauszufiltern. Und das tun wir auch heute. Und doch ist mir es wichtig, um das zu sagen. Und ich sage auch nicht, das stimmt, das ist alles Humbug, das stimmt nicht. Aber ich glaube, man muss ein bisschen relativieren, die ganze Geschichte. Wenn man das Kapitel 12 idealistisch auslegt, dann können wir einen Einblick über in die Machenschaften von Satan und können daraus lernen, wie wir unseren Alltag siegreich gestalten können. Im Vers 5 steht dann, sie gebar einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Der Vers, das ist ein Zitat aus einem sogenannten messianischen Psalm, aus dem Psalm 2. Und der eiserne Stab, der wird im Kapitel 19, Vers 15 nochmal erwähnt. Und damit ist ja auch der letzte Zweifel beseitigt, natürlich, dass es da um Jesus geht. Also ich glaube, die allererste Erfüllung von dieser Offenbarung, von dieser Frau, von dieser Jungfrau, die schwanger ist und ein Kind ist, ganz sicher dort, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Aber das ist ja auch ein Prinzip von biblischer Offenbarung, dass es manchmal mehrere Erfüllungen gibt von der gleichen Offenbarung, Vorerfüllungen und weitere Erfüllungen. Und dann steht, das Kind wurde, im Vers 5b, das Kind wurde zu Gott und seinem Thron hinaufgehoben. Da ist das ganze Leben von Jesus wird auf seine Geburt und seine Himmelfahrt reduziert. Das ist eine Christologie, eine Kurzchristologie, sozusagen. Der Punkt aber da ist nicht das Leben von Jesus, seine Wirksamkeit, sein Tod und Auferstehung, sondern Tatsache, in dem Kapitel geht es um Tatsache, dass Jesus der Plan vom Teufel nicht zum Opfer gefallen ist. Das ist die Botschaft in dem Kapitel. Und das dürfen wir rausgehören. Die Frau ist die Mutter von Jesus, ist es Maria. Wir müssen hier weiterlesen. Vers 17 steht, da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern den Krieg, allen, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. Bei dem Bild von dieser Frau, mit dem ganzen Drumherum, wo man es aus noch sieht, geht es offensichtlich um eine größere Schar von Menschen. Die Sonne, der Mond, die 12 Sterne erinnern uns auch ganz stark an Josefs im Traum aus dem Alten Testament von seinen 12 Brüdern sowie seinen Eltern Jakob und Rahel aus dem 1. Mose 37. Das Bild von dieser Frau repräsentiert daher in dem Kapitel 12 das Volk Israel, nicht das ethnische jüdische Volk, sondern die Gesamtheit der Menschen, die Jesus angehören, im Alten wie auch im Neuen Bund. Das ist wichtig, oder, heute Morgen? Ich möchte das nochmal festhalten. Es ist heute Morgen nicht wichtig, dass man du jeden Gedanken verfolgen kannst. Ich komme auch nicht so ganz draus bei allem. Aber wichtig ist, dass du die Hauptpunkte kannst heben. Und ein Hauptpunkt ist sicher, das Bild von dieser Frau mit dem Ganzen drumherum, da geht es um die Gesamtheit der Menschen, die Jesus angehören. Im Alten wie am Neubund. Darum hat es Relevanz für uns. Also, das Bild von der Frau, habe ich mal versucht, ein bisschen aufzuzeigen. Dann ist der Widersacher. Wer ist der Widersacher? Vers 3 steht, dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, die 7 Kronen auf seinen Köpfen trug. Verrückte Bilder werden da skizziert. Es handelt sich um apokalyptische Literatur in der Offenbarung. Bei der Frau war es ein grosses Zeichen und da steht ein anderes Zeichen. Das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied, ein grosses Zeichen oder ein anderes Zeichen. Im Vers 9 erfahren wir mehr über den Drachen. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird oder Satan, oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit allen seinen Engeln auf die Erde geworfen. Jetzt hat zuerst mal von dem Widersacher einen Namen genannt. Der wird buchstäblich beim Namen genannt. Teufel. Satan. Der Widersacher ist in den ersten 11 Kapiteln immer wieder vorgekommen, aber ist noch nie beim Namen genannt worden. Jetzt wird er das erste Mal, ganz Offenbarung, beim Namen genannt. Der Drache ist der Widersacher Gottes. Der Drache hat 7 Köpfe und die 10 Hörner symbolisieren seine Macht. Es ist so ein bisschen wie ein Abklatsch. Von Jesus, wo in der ersten Kapitel beschrieben ist. Die 7 Kronen zeigen, dass er ein Herrscher ist. Aber zu seiner Herrschaft gibt es ganz etwas Wichtiges zu sagen. Er ist nur eine Imitation von Jesus. Ein König von allen Königen und Herr von allen Herren. Das ist eine wichtige Botschaft. Die Kronen, die der Teufel trägt, sind selber aufgesetzte Kronen. Seine Macht mag echt sein, zumindest eine Zeit lang, aber seine Macht ist nicht legitimiert. Die rote Farbe weist darauf hin, dass er ein Mörder ist. Und der Satan, der Gegenspieler von Gott, er lässt nichts unversucht, um die ganz guten Pläne von Gott zu kreuzen. Spannend ist sicher, dass Gott nicht direkt mit ihm kämpft. Im Vers 7 und 8 hören wir von dem Krieg, wo er stattfindet. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Der hat gar nicht mit Gott selber kämpft, sondern mit seinen Engeln und hat dort schon verloren. Was der Kampf zwischen dem Satan und den Engeln angeht, gibt es einige Ausleger, die davon überzeugt sind, dass es sich um einen Konflikt handelt, der hier beschrieben ist, der noch vor der Schöpfung stattgefunden hat. Es gibt andere Ausleger, und da sehen wir, wie weit das auseinandergeht in der Offenbarung. Es gibt andere Ausleger, die sagen, es passiert in der Zukunft. Die ein bisschen mehr bewandert sind bei diesen verschiedenen Modellen, Es gibt derartige, die sagen, es ist in den letzten Jahrwochen von Daniel die grosse Trübsal, die auf uns zukommt, wo die Plagen auch passieren, die wir davon hatten, in der Mitte. Nach 3,5 Jahren wird der Teufel nochmal auf die Erde geschmissen. Sozusagen. Und dann geht die Post nochmal ab. Andere sagen, dass der Sieg von Michael am Kreuz von Jesus sich ereignet hat. Eine klare Zuordnung ist natürlich schwierig. Vermutlich beschreibt der Text eine allgemein geistliche Realität, nämlich der, dass der Teufel als Gegenspieler von Gott bereits verloren hat. Der Sieg endet mit einer 4 im Himmel und der Warnung für die Erde. Im Vers 12 steht: Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt. Klar, ist ja abgeschmissen worden, oder, der Widersacher. Aber es geht eben weiter, der Vers. Vers 12b heißt: Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen. Denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Freude im Himmel, Schrecken auf der Erde. Wir sind auf der Erde. Ich brauche nochmal ein Beispiel, wo schon mehrmals bemüht worden ist natürlich. Aber ich finde, es sagt extrem viel aus zu der Tatsache, zu der geistlichen Realität, wo wir drin hineinstehen. Im Zweiten Weltkrieg ist 1944 nach der Niederlage in Stalingrad, der Eroberung von Nordafrika und der Landung der Alliierten an der Küste der Normandie ein Wendepunkt erreicht gewesen. Wenn man alle Fakten auf den Tisch gelegt hat, dann, Sommer 1944, dann hat man gemerkt, dass die verbliebenen Streitkräfte, die finanziellen Ressourcen, der Zugang zu Rohstoffen, wenn man das alles angeschaut hat, dann ist es offensichtlich gewesen, dass der Krieg vorbei war. Der Krieg war entschieden gewesen. Was hat Hitler gemacht? Statt der totalen Kapitulation hat es einen totalen Krieg gegeben. Einige der blutigsten Schlachten haben stattgefunden, nachdem der Krieg bereits verloren war. Ähnlich verhalten sie sich in der geistlichen Welt. Der Satan hat bereits verloren. Seine Zeit ist gerade so am Auslaufen. Aber die schlimmsten Kämpfe liegen noch vor uns. Eins von diesen Nachhutgefechten wird im Vers 4 beschrieben. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne weg, die er auf die Erde warf. Er stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, um es gleich nach der Geburt zu verschlingen. Da lesen wir etwas von dem Kollateralschaden, den er da anrichtet. Der Drache stellt sich direkt vor die schwangere Frau. Sein Plan war es, nicht Hebamme, gute Hebamme zu sein, sondern das Kind zu fressen. Aber obwohl er mit seinem Schwanz ein Drittel von den Sternen weggeputzt hat, entkommt das Kind. Es entkommt an dem Kindermörder Herodes beispielsweise. Oder Jesus enttarnt und widersteht ihm in den Versuchungen in der Wüste. Jesus entkommt Satan auch, wo er schon gedacht hat, der endgültig über Jesus triumphiert zu haben, wo der am Kreuz gestorben ist. Aber dann ist Jesus von Gott auferweckt und zur Rechte Gottes in die Machtposition erhöht worden. Auch die Frau ist in grosser Bedrohung. Es steht im Vers 6, die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie bereithielt, an dem 1260 Tage für sie gesorgt wurde. Das gleiche Ereignis wird da im Vers 14 nochmal beschrieben. Aber es wurden ihr die beiden Flügel eines großen Adlers gegeben. So konnte sie an einen Ort fliegen, der in der Wüste für sie vorbereitet worden war, wo sie für 3,5 Jahre versorgt wurde und vor dem Drachen geschützt werden konnte. Die Zeitangabe, 1260 Tage, 3,5 Jahre und 2 Kapitel vorher, 42 Monate, ist alles die gleiche Zeitangabe. Meiner Meinung nach handelt es sich um eine symbolische Zeitangabe. Ich weiß aber ganz gut, dass sie auch als absolute Zeitangabe gebraucht wird. Eben in dem, das ist die Hälfte von den 7 Jahren, wo in der grossen Trübsal sollen stattfinden. Aber so, wenn ich die Offenbarung kenne, handelt es sich um eine symbolische Zeitangabe. Darum kann man daraus keinen Zeitablauf konstruieren. Die Zeit der Wüstenwanderung, was ist in die Wüste geführt worden, die Jungfrau, wird zum Bild für die Gemeinde von Jesus, für die Menschen, die Jesus nachfolgen. In 4. Mose 33 gibt es einen Rückblick auf die Wüstenzeit, oder, wo das Volk Israel gerettet worden sind aus Ägypten, bis sie im verheißenen Land sind. Und es werden 42 Stationen aufgezählt. 42 Monate, 42 Stationen. Schon befreit aus der Unterdrückung, aber noch nicht im verheißenen Land. Das ist die Situation, in der wir alle drin sind. Schon befreit, aber noch nicht im verheißenen Land. Ich glaube, die Zeit, die 3,5 Angaben, 1160 Tage, stehen für die Zeit, wo wir in dieser Welt sind. Und zeigen natürlich auch, es ist eine beschränkte Zeit. Die Macht vom Teufel ist beschränkt. Sie läuft aus. Obwohl sie bedrängt worden sind, die Gemeinde von Jesus, die Nachfolger von Jesus, steht im Vers 11, aber sie haben über ihn triumphiert. Das ist der Vers, der auf dem Flyer steht. Wie können die Menschen, die unterwegs sind, von dem Ägypten ins verheißene Land, das Bild für die Zeit, wo wir unterwegs sind, wie können wir die siegreich gestalten? Das ist die Frage. Und das ist auch der Höhepunkt heute Morgen. Um den geht es letztlich. Müssen wir Angst haben? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du das alles gehört hast. Du denkst, nein, was kommt da noch auf uns zu? Es werden drei Arten genannt, wie der Teufel uns angreift oder die Menschen angreift. Und drei Verteidigungswaffen werden in dem Vers genannt. Und die müssen wir wissen. Die müssen wir kennen. Die müssen wir kennen in unserem Alltag. Sonst würden wir unseren Alltag nicht siegreich gestalten können. Erstens, der Satan wird Ankläger genannt. Der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das ist also die erste Strategie, Anklage. Tag und Nacht vor Gott verklagen. Das ist sein Hobby. Er hält Gott alles vor, was man an Schlechtem, Lieblosem, Schuld und schuldig bleiben über dich und mich erzählen kann. Für uns fühlt sich das eher, weißt du, die Gefühle eher negativ an. Kennst du die Gefühle, so die negativen Gefühle, die du manchmal so abgezogen fühlst? So mit diesen Fragen, genüge ich? Genüge ich überhaupt? Oder ist Gott wirklich gut? Warum ist Gott oder warum fühlt sich Gott so weit weg? Oder wenn du dich versündigt hast oder merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, dann gibt es doch manchmal so wie eine Anklage, eine innere Anklage. Und das ist eben der Feind. Der versucht dich gerade abzuziehen und zu sagen, siehst du jetzt, du schaffst es nicht, du bringst es nicht auf die Reihe. Wie will Gott an dir Freude haben und so weiter. Das sind so die Momente, die uns immer so abziehen und uns das Leben mit Jesus so madig machen. Und die erste Waffe, die wir dem entgegenstellen können, ist beschrieben im Vers 11, sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt. Das ist wieder so ein Code, oder? Blut des Lammes. Weißt du, das Blut vom Lamm? Das Blut vom Lamm ist die frohe Botschaft, dass ich in mir selber sündiger bin, als ich jemals hätte glauben können. Und in Christus geliebter bin, als ich jemals hätte hoffen können. Es ist die Gnade drin. Und sagen, egal wie die Anklage, wie man lautet, Jesus hat es vollbracht. Und ich stelle mich auf das Fundament, von dem, was Jesus gemacht hat. Darum gibt es für die, die Jesus sind, keine Anklage, keine Verurteilung. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Versen ist und wir müssen auswendig wissen und empfinden, entgegenstellen, wenn er uns so anklagt und wir uns so mies fühlen. Für die, die in Christus sind, gibt es keine Verurteilung. Amen. Das ist die erste Anklage. Das zweite ist Verführer. Satan wird Verführer genannt. Und in 2 Wochen geht es um den Antichrist, Kapitel 13. Dort geht es schwerpunktmäßig um die Verführung. Ich lade euch jetzt schon in 2 Wochen dabei sein. Wir haben 2 Gottesdienste. Wir können am Morgen oder am Abend kommen. Es steht im Vers 9, der die ganze Welt verführt. Das ist der Antichrist. Das ist der Find. Auch Vers 15 beleidigt, dass die Mittel vom Kampf vor allem aus Worten besteht. Dort steht nämlich, dann versuchte der Drache, die Frau mit einer Flut zu ertränken, die er aus seinem Maul herauswarf. Der Satan versucht, Menschen durch Falschinformationen, durch Ideologie, durch Religion, durch Lügen zu verführen. Auch in der christlichen Gemeinde. Vor allem in der christlichen Gemeinde. Wir werden in zwei Wochen darüber reden, wie Satan versucht, die christliche Gemeinde zu verführen. Beobachtung, dass auch gläubige Christen immer weniger die Bibel lesen, spielt dem Verführer in Karten. Habt ihr das gehört? Weil es steht, sie haben ihn dadurch besiegt, also die Waffe, die wir haben gegenüber dieser Verführung, ist, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten. Wie wollen wir an der Botschaft Gottes festhalten, wenn wir die Bibel nicht kennen? Menschen, die verwurzelt sind im Wort Gottes in der Bibel, Menschen, die sich an die in Jesus offenbarte Wahrheit halten oder daran glauben oder daran festhalten und dafür einstehen. Auch dann, wenn es nicht in den Zeitgeist passt oder politisch nicht korrekt ist. Ich empfinde ganz stark, über das Thema müssen wir noch intensiver reden. Dann nochmal eine Angriffsart oder eine Strategie von dem Find, von dem roten Drachen. Der Satan droht mit Verfolgung, sogar mit dem Tod. Da haben wir daran gesehen, dass er bei der Geburt von dieser Frau bereits da ist, um das Kind zu ermorden. Und auch an der roten Farbe. Das ist das äußerste Druckmittel. Und in unseren Tagen geschieht es mehr als jemals zuvor, dass Menschen um ihres Glaubens willen verspottet, verfolgt und getötet werden. Was ist unsere Waffe dagegen? Vers 11, den haben Sie auf dem Flyer. Sie haben ihr Leben, ich nehme jetzt Elberfelder Übersetzung, dass es ein bisschen genauer ist. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das ist die Waffe, die wir haben. Das finde ich schon ziemlich herausfordernd. Ich finde, jetzt geht es an sie gemacht. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Könntest du das von dir sagen? In der Auseinandersetzung mit dem Durcheinanderwerfer brauchen wir eine heilige Selbstvergessenheit, was unser eigenes Leben betrifft. Sonst werden wir immer angreifbar sein. Der Schriftsteller Chesterton hat einmal gesagt, ein Märtyrer ist jemand, dem so viel an etwas außerhalb seiner selbst liegt, dass er darüber sein Leben vergisst. Die Menschen, die für Jesus sterben, die haben etwas gefunden, was ihnen so wichtig ist. Wo sie so viel dafür investieren, dass sie darüber ihr eigenes Leben vergessen. Wir im Westen, uns geht es so gut. Wir sind so vom Individualismus geprägt, so vom Narzissmus, dass wir unser Leben meistens so viel lieben, dass es nichts außerhalb gibt, wo wir mehr lieben würden. Wer weiß, dass sein Leben Gott gehört, im Leben und im Sterben. Wer weiß, dass das Leben in dieser Welt nicht das Letzte und auch nicht das Größte ist, der ist nicht mehr erpressbar. Ich mache mich mit morgen vielleicht nicht ganz so beliebt mit dieser Predigt, aber das ist die Botschaft von Offenbarung. Und wenn wir schon die Offenbarung durchgehen, dann müssen wir die Botschaft auch raushören. Wir müssen uns dieser Sache stellen. Der Satan verliert seine Macht. Selbst wenn er, der Mensch, den ich vorhin gesagt habe, eben der, der etwas außerhalb mehr liebt, selbst wenn so ein Mensch den Märtyrer tot stirbt, triumphiert da drin nicht Satan, sondern Gott. Das Schlimmste für einen Menschen ist nicht, ihm das Leben zu nehmen, sondern das, wofür er lebt. Das habe ich in einem Roman gelesen in der Ferien. Und das ist ja eine tiefe geistliche Wahrheit. Das habe ich gerade fotografiert, die Seite. Ich lese es nochmal. Das Schlimmste für einen Menschen ist nicht, ihm das Leben zu nehmen, sondern das, wofür er lebt. Wenn das stimmt, dann ist natürlich die Frage, für was leben wir? Von was lebst du? Für Gott? Hoffentlich. Denn alles andere ist Götzendienst. Und wenn wir wirklich von Gott leben, dann kommen wir mal in die heilige Selbstvergessenheit hinein. Ein dreifacher Triumph über den Charakter von Satan und seine Bemühungen, uns zu Fall bringen. Das ist relevante Alltagspraxis, verpackte apokalyptische Sprache. Und was den 23. September betrifft, ist es sicherlich fragwürdig, ob das wirklich den Weltuntergang oder ein sonstiges grosses Ereignis bedeutet. Ich bin gespannt. Freudig gespannt. Und freue mich darüber, dass Jesus, der König von allen Königen, uns Alpha und Omega ist. Ihm will ich treu sein und ihn mehr lieben als mein Leben. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Botschaft, die du uns mit deren Offenbarung in diesen schwierigen Bildern weitergibst. Und ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass wenn wir ganz mit dir leben, wenn wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist und unser Leben auf dich ausrichtet, dass wir dann eine Position inne haben, wo es überhaupt nichts passieren kann. Weil du der Sieger bist. Du bist der Sieger, du bist der König aller Könige, du bist Alpha und Omega. Dich beten wir an. Auf dich schauen wir. Dich lieben wir. Du bist unser Leben. Amen.